Sie hören den Kurier.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Daily Podcast Spezialausgabe zum Thema Wirecard, sagt Elias Nadmesnik. Über Wirecard ist ja schon viel gesagt und geschrieben worden. Jetzt ist der größte Skandal der deutschen DAX-Geschichte um eine Innenansicht reicher. Johann Leo Grande war 14 Jahre und 8 Monate bei Wirecard als Manager tätig. Er packt jetzt in einem neuen Buch über CEO Markus Braun und Ex-Vorstand Jan Masalek aus. Ersterer sitzt ja bekanntlich in Untersuchungshaft und zweiterer ist auf der Flucht. Im Interview mit unserer Job- und Business-Ressortleiterin Sandra Beierl erzählt Leo Grande über seine bemerkenswerte Karriere, über Geld, Gier und Täuschung. Am besten, wir hören gleich rein.
Jörn Leo Grande, schön, dass ich Sie höre. Guten Morgen aus Wien.
Ja, guten Morgen zurück aus München.
Herr Leo Grande, ich würde Sie gern kurz vorstellen, bevor wir über Ihre Vergangenheit und über Ihr neues Buch sprechen.
Ja.
Sie sind Jahrgang 63, Sie sind an sich studierter Germanist, Journalist, Werbetexter und Marketer. Mhm. Aktuell sind Sie selbstständig, Innovationsexperte, Fintech-Experte, Berater und Autor. Besonders spannend und deshalb reden wir heute länger miteinander. Sie waren exakt 14 Jahre und 8 Monate lang bei Wirecard tätig. Ein Unternehmen, das vor allem in Österreich gerade immer wieder für Schlagzeilen sorgt. Sie sind bereits 2005 dort eingetreten, waren zuerst im Marketing, dann gleich Head of Marketing in vielen Top-Positionen in diesen Jahren. Und 2017 wurden Sie zum Chef der globalen Innovationsabteilung von Wirecard. Ganz genau war das Executive Vice President Wirecard Innovations Lab.
Ja.
Das klingt nach einem Riesenjob.
Ja, also es war so riesig war es nicht. Es war eine relativ kleine Abteilung, wenn man das jetzt mal vergleicht mit der Gesamtgröße des Unternehmens von, ich glaube, 5.700 Leuten, war das ein Team von 10, 15 Leuten. Aber es war halt global. Wir haben uns sozusagen große Gedanken darüber gemacht, wie die zukünftigen Märkte für Payment und Banking weltweit aussehen. Und das ist natürlich eine sehr interessante Herausforderung gewesen, die ich dann im August 2020 beendet habe.
Okay. Nach dem großen Crash, genau. Im Laufe Ihrer Karriere haben Sie direkt an den CEO Markus Braun berichtet und haben auch viele Jahre lang mit COO Jan Masalek zusammengearbeitet. Das stimmt, richtig?
Das stimmt absolut.
Okay.
Ich habe Jahre an ihn direkt an Markus berichtet. Mhm. Mit Jan verschiedene Projekte umgesetzt, vor allen Dingen im Bereich des mobilen Bezahlens. Und zum Schluss habe ich, um mein Österreich-Portfolio perfekt zu machen, auch an die Susanne Steigl reportet, die ja aus Innsbruck kommt.
Mhm. Wir haben es auch schon gesagt, bis zum August 2020 waren Sie bei Wirecard tätig, bis zu einem Zeitpunkt, wo das eigentlich alles schon ausgelöscht war.
Ja, das ist richtig.
Der große Crash war ja kurz davor.
Ganz genau, der große Crash war, es gibt dieser große Crash, der hat ja sozusagen stattgefunden, nachdem das Geschäftsjahr 2019 durch Ernst & Young nicht testiert worden ist, es kein Testat dafür gab. Danach ist zunächst einmal der Aktienkurs runtergecrashed und dann hat sich halt herausgestellt oder die Vermutung herauskristallisiert, dass bestimmte Beträge in Milliardenhöhe auf Konten in Asien eventuell nicht da sind, wo sie hingehören. Und danach hat die Wirecard innerhalb, ich glaube, von einer Woche Insolvenz angemeldet. Das ist der erste DAX-Konzern, der jemals in Deutschland Insolvenz angemeldet hat. Also schon ein gewaltiger Sprung, den man macht innerhalb von 7 Tagen vom strahlenden Technologiekonzern hin zum insolventen Betrugsfall sozusagen.
Das hat die Wirtschaftswelt in Deutschland erschüttert. Das hat natürlich auch bis nach Österreich gewirkt, weil die Hauptprotagonisten Österreicher sind. Und da tun sich immer wieder Verstrickungen auf. Aber darüber werden wir gleich reden. Herr Leo Grande, Sie haben ein Buch geschrieben, das am 8. Februar auf den Markt kommt. über Ihre Zeit bei Wirecard. Warum haben Sie dieses Buch geschrieben? Ist das eine Abrechnung? Ist das Buße? Ist das Beichte? Ist das Anklage? Was wollten Sie mit diesem Buch?
Ja, also Buße, Beichte stand jetzt nicht so im Vordergrund. Ist auch keine wirklich Abrechnung. Ich glaube, wissen Sie, es gibt über die Wirecard und die ganzen Verstrickungen da im Moment relativ viele Außenansichten, also Medien, die von außen auf das Unternehmen schauen, mehr oder weniger. Und ich fand, dass es vielleicht ganz gut ist, um sozusagen das Bild abzurunden, auch eine Innenansicht zu haben. Mhm. Sie haben das vorhin gesagt, dass ich ja früher Journalist war. Und ich habe halt dann für mich so gesagt, also dass das vielleicht eine Gelegenheit ist, mal eine Sicht der Dinge von innen, was wussten eigentlich Mitarbeiter oder wie war das mit Jan Machalek oder mit Markus Braun zusammenzuarbeiten. Darüber hinaus wollte ich auch ein bisschen eine Lanze brechen für die Mitarbeiter der Wirecard. Wissen Sie, es sieht immer so aus, da war ein riesiges Betrugsunternehmen und was viele Leute nicht wissen ist, wie engagiert die Leute im Unternehmen gearbeitet haben, wie überzeugt sie von der Firma waren, wie überrascht alle von dieser Entwicklung letztendlich waren. Und natürlich ging es mir natürlich auch darum, für mich persönlich die Geschichte bei der Wirecard auch irgendwie zum Ende zu bringen. Es waren 15 Jahre, ist eine lange Zeit, wissen Sie. Und ich wollte mir auch darüber klar werden, wie bin ich denn selber, wie habe ich selber agiert, wie habe ich welche Rolle habe ich selber dabei gespielt? Und das war die drei Gründe, weshalb ich mich entschlossen habe, das Buch zu schreiben.
Über Ihre Rolle wollen wir natürlich auch gern Bescheid wissen. Auf dem Buchcover steht geschrieben über Geld, Gier und Größenwahn. Sie waren fast 15 Jahre lang Teil davon. Wie haben Sie das ausgehalten und warum haben Sie da so lange mitgemacht?
Ja, also wissen Sie, diese ganze Geschichte über Wirecard, die liest sich natürlich, wenn man jetzt die letzten Wochen und Monate ansieht, anders, als sie war, als man dabei war. Ja, also man hat natürlich, man hatte wirklich das Gefühl, da ist ein Unternehmen, bei dem ich angefangen habe im Jahr 2005, die wirklich einen ehrgeizigen Plan haben, die wirklich im Wirtschaftsleben einen Unterschied machen wollen, die wirklich auf technische Innovationen setzen und auch so einen globalen Anspruch haben. Ich glaube, das war auch authentisch. Ich glaube, zu Beginn oder bis zu einem gewissen Zeitpunkt war die Firma, wollte die Firma wirklich was bewegen. Ich glaube halt nur, an einer gewissen Stelle ist man dann irgendwie falsch abgebogen. Aber tatsächlich waren viele Leute bei der Firma dabei, weil man im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen oder anderen Banken oder Finanzdienstleistungen wirklich was bewegen konnte. Also wenn man eine gute Idee gehabt hat und man ist zu Markus Braun gegangen, dann war es eine gute Chance, dass er gesagt hat, lass uns das machen. Ja, oder Jan Machalek. Und das ist natürlich etwas, was man im normalen Unternehmen, so in Anführungsstrichen, bei der Deutschen Bank oder bei anderen Unternehmen vielleicht weniger hat. Und das ist das, was viele Leute begeistert hat an dieser Geschichte mitzuarbeiten. Und es war ja auch lange sozusagen die Vorzeige-Technologie-Geschichte in Deutschland und auch so ein bisschen auch in Österreich.
Sie haben gesagt, irgendwann ist das abgebogen. Können Sie den Zeitpunkt ausmachen, wo es vielleicht passiert ist, dass es abgebogen ist?
Ich denke, und das ist meine subjektive Wahrnehmung, dass es eine Zeit gab, wo im Jahr 2011 bis 2014, wo die Erträge aus dem Glücksspiel, aus dem Internetglücksspiel weniger geworden sind. Und da scheint sich aus meiner Sicht die Entwicklung ein bisschen verselbstständigt zu haben, weil im Grunde musste man immer diese Erfolgsgeschichte weiter fortsetzen. Und das ist so ein Catch-22. Ja? Also man ist halt gezwungen, diese 30% Wachstum immer wieder wie mit so einem Lineal gezogen zu produzieren. Und ich glaube nicht, dass jemand angefangen hat und gesagt hat, ich gründe jetzt ein Unternehmen, um in 20 Jahren groß abzukassieren, sondern ich glaube, dass das ein Weg mit kleinen Schritten ist, wo man irgendwann mal falsch abbiegt
und
dann kommt man nicht mehr, dann kommt man im Grunde nicht mehr aus seiner eigenen Story raus. Und dann denke, das ist bei Wirecard oder bei Management dann letztendlich passiert.
Okay. Sie waren dort für digitale Transformation und Innovation auch zuständig und Sie haben ja Dinge auch erfunden und erstellt. Könnte man provokant sagen, durch Ihre innovativen Technologien war dieser ganze Skandal erst möglich?
Also ich glaube, das ist ein bisschen sehr provokant. Ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass das Unternehmen vor allen Dingen News gebraucht hat, zu reüssieren. Das hat man ja gesehen, dass der Markus Braun oder die PR von Wirecard praktisch über Jahre ein Press-Release nach dem anderen gemacht hat. Da war ich nur ein kleiner Teil mit meiner Innovationsstrategie, aber klar haben wir sozusagen auch News produziert für die Firma, und klar muss man sich auch der Tatsache stellen, aus heutiger Sicht haben wir natürlich sozusagen eine Außenfassade aufgebaut oder konstruiert für ein Unternehmen, das andere Pläne hatte, oder für ein Management, das andere Pläne hatte, bloß wir wussten das damals halt noch nicht. Also wir kannten das Ausmaß der illegalen Aktivitäten oder mutmaßlichen Betrugsszenarien gar nicht. Das heißt, für uns war das damals ein normales Unternehmen, das halt sagt, okay, wir machen halt coole, innovative, technologische Dinge und wollen, dass die Welt darüber erfährt. Das heißt, von der anderen Seite habe ich im Detail erst durch die Medienberichterstattung erfahren, nach der Insolvenzstadt.
Ja, wir wissen, dass es kein ganz normales Unternehmen war. Wie würden Sie denn Ihre Rolle beschreiben? Ich habe das Gefühl, dass Sie an manchen Stellen im Buch sich groß machen, unter Anführungszeichen, also dass Sie sich in der Führungsriege auch in einer großen Rolle sehen. Und an anderen Stellen, finde ich, machen Sie sich wieder relativ klein. Wie würden Sie Ihre Rolle bei Wirecard über diese vielen Jahre beschreiben?
Ich würde jetzt nicht mit groß machen und klein machen argumentieren, aber ich glaube, dass sich meine Rolle verändert hat bei der Wirecard im Laufe der 15 Jahre, was ja auch klar ist. Ich habe im Marketing angefangen, und im Marketing haben sie im Grunde keinen großen Hebel. Sie sorgen halt dafür, dass das Unternehmen gut aussieht, dass auf alle Kanäle bespielt werden, entsprechend. Und habe dann die Abteilung Mobile Services geleitet, und Mobile Services war schon so eine Art Zukunftsvision von Wirecard. Alles, was rund um das mobile Bezahlen passiert, stand halt sehr, sehr stark im Mittelpunkt. Und ich glaube, dass wir mit den Ideen, die wir damals gehabt haben, schon der Welt irgendwie 10 Jahre voraus waren. Und dass man ja auch heute sieht, wie stark das Bezahlen mit Smartphone oder die Akzeptanz von Zahlungen per Smartphone ist. Nachdem Mobile Services beendet war ich der Innovationschef. Für jemanden wie Jan Marszalek war das Thema Innovation gar nicht interessant.
Okay.
Also das muss man auch ganz ehrlich sagen. Das war für ihn halt nicht relevant, weil es in seine Business-Strategie mehr oder weniger nicht eingezahlt hat.
Was war seine Business-Strategie?
Jemanden Jan da relevant, wo er gedacht hat, mit mobilen Bezahlen verändern wir die Welt. Okay. Und dann war ich halt jemand, den man anrufen konnte, um andere Leute zu beeindrucken. Aber jetzt hatte ich dann keine Relevanz mehr. Insofern trifft Ihre Einschätzung da aus meiner Sicht schon zu. Ich hatte eine gewisse Relevanz und hatte auch mal weniger Relevanz.
Okay. Die Rolle, Sie haben gesagt, das war ihm nicht wichtig, weil seine Geschäftsstrategie war eine andere. Was war seine Strategie?
Also aus heutiger Sicht würde ich sagen, dass der Jan sehr, sehr interessiert war, an Projekte umzusetzen. Das, was er nicht wirklich interessiert war, aus meiner Sicht, war Umsätze zu produzieren. Also das, was ein Unternehmen normalerweise macht. Er hat sehr viele von den Produkten oder Projekten, die er eingeleitet hat, hat er sozusagen relativ günstig weitergegeben, um das mal vorsichtig zu sagen. Dass sein Interesse galt den Press Releases, das trifft auch Markus zu, und den Transaktionsvolumen. Also auf der zentralen Engine von Wirecard mussten halt eine Menge Transaktionen zu sehen sein.
Okay. Um Aktienkurse hochzuhalten, das ganze Unternehmen wertig zu halten.
Das könnte man so sagen,
Okay. Es geht an vielen Stellen um das Geschäft mit Pornografie und Glücksspiel. Hatten Sie nie ein Problem mit eben diesem Geschäft? Hört die Moral auf, wenn es um hunderte Millionen geht, vielleicht um das eigene Gehalt?
Also das ist ganz interessant. Ich wusste zwar davon, dass es dieses Geschäft gibt, das war in der Wirecard aber relativ abgekapselt. Also eine kleine Abteilung im Digitalbereich hat sich darum gekümmert. Ich persönlich habe nur sehr selten jetzt direkt mit Pornoanbietern oder Glücksspielanbietern zu tun gehabt. Das trifft auf etliche tausend Mitarbeiter der Wirecard zu. Mhm. Der Trick war ja also sozusagen auch, dass viel von diesem Geschäft auf Drittpartner ausgelagert wurde. Das heißt, es ist auf der Plattform der Wirecard auch nicht in Erscheinung getreten. Also es ist jetzt nicht so, dass obwohl das Geschäft relevant war, mhm, und es da war, man als Marketingchef oder als Innovationschef oder als jemand, der sich mit mobilen Bezahlungen beschäftigt, dass man da die ganze Zeit über Adult Entertainment stolpert. Ja, das betraf einen gewissen Bereich, der das professionell abgewickelt hat, mehr oder weniger, aber mich gar nicht so sehr. Das heißt also, wenn man die Augen verschlossen hat, dann hat man das auch lange ignorieren können.
Das Buch ist in sehr vielen Passagen sehr detailverliebt. Für Außenstehende damit auch schwer zu fassen. Also ich habe es sehr intensiv gelesen und habe mir gedacht, oh mein Gott, da sind so viele Informationen drin. Ich möchte kurz etwas zitieren.
Ja, klar.
Ich treffe Jan Masalek 2006 zum ersten Mal. Er kommt in Begleitung von Markus Braun in das Marketingbüro, das fern von all den repräsentativen Offices und Meetingräumen liegt. Jan hat die Haare zu einem sehr kurzen Irokesenschnitt gestylt, ganz der Kampfschwimmer, der er nie war. Er trägt zerschlissene Jeans und sehr auffällige Cowboy-Stiefel. Das ist so eine Art Markenzeichen von ihm. Seine ganze äußere Erscheinung, die nichts mit seiner tatsächlichen Orientierung zu tun haben muss, wirkt, sorry Jan, als wäre er straight away aus einem schwulen Club der härtesten Gangart gekommen. Warum solche Offenlegungen?
Die Perspektive des Buches ist im Prinzip, wie ich das erlebt habe letztendlich. Mhm. Und ich habe versucht, da so authentisch wie möglich zu sein. Und ganz ehrlich, ich kann mich an diesen Punkt, an dieses Treffen noch sehr gut erinnern. Und es war genau das, was mir durch den Kopf gegangen ist. Mhm. Ich fand, für mich war das jetzt nicht Jan Masalek, Bürgerschreck, Betrüger, DAX-Vorstand oder so, sondern eigentlich ein ganz normaler Vorstand. Und für mich war es halt interessant, darzustellen, wie seine Transformation vonstatten gegangen ist. Am Anfang war er noch nicht dieser internationale Business-Typ, der er später geworden ist. Und für mich war das relevant zu zeigen, wie sah eigentlich so jemand ganz zu Beginn aus. Mhm. Das Problem beim Jan ist, es gibt kaum Aufnahmen von ihm.
Das stimmt. Ja, wir kennen nur zwei, drei Bilder. Da ist er immer im besten Anzug, sehr straight, sehr managerhaft.
Das ist der Hintergrund. Ich wollte halt so, und die Perspektive, die ich eingenommen habe, bewusst, war sehr persönlich. Das ist, wenn Sie es gelesen haben, dann ziehe ich mich ja auch ziemlich oder stelle mich auch sehr etwas kritisch dar, ja, und erzähle auch ein bisschen über meine Schwächen und so. Aber ich wollte halt diese Perspektive, die sehr direkt ist und die ein bisschen so dieses neutrale Sachbuch verlässt, sondern einen authentischen Blick darauf liefert, wie ich die Leute kennengelernt habe oder mit ihnen interagiert habe.
Mhm. Es ist so verwunderlich, dass Sie, ich meine, diese Passage, die ich gerade vorgelesen habe, ist 14 Jahre her. Sie können sich an kleinste Details erinnern. Ich frage mich, haben Sie Aufzeichnungen gemacht zu Ihrer eigenen Sicherheit oder eben für diesen Tag der Abrechnung des Buches?
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich das auch sehr selber gewundert hat. Ja, also als ich begonnen habe, das Buch zu schreiben, hatte ich so eine Struktur im Kopf. Das ist halt die Struktur dieser Zeitlinie. Mhm. Und mir ist dann beim Schreiben wahnsinnig viel eingefallen, was mir gar nicht mehr bewusst war. Mhm. Auch dieses Treffen zum Beispiel. Das hat sich bei mir beim Schreiben so entwickelt, dass ich mich wieder daran erinnert habe. Also es ist zu meiner eigenen Verwunderung, habe ich mich an viele Details verändert. Ich glaube, dass ich auch der Typ bin, der sich eher... Wissen Sie, ich weiß gar nicht, worum es bei diesem Gespräch ging. Das weiß ich nicht mehr. Ging es um irgendein Marketing-Ding. Ich glaube, dass ich eine ganz gute Erinnerung habe für solche bizarren, für etwas leicht bizarre, vielleicht bizarre Szenen. Und ich kann mich, das ist mir auch aufgefallen, sehr gut immer daran erinnern, was Leute getragen haben oder wie sie gewirkt haben. Und das ist sehr, sehr tief bei mir drin. Ich habe keine Aufzeichnung.
Okay. Es ist deshalb verwunderlich, weil sie können sich an kleine Details erinnern, aber sie konnten das große Ganze nicht fassen. Wie passt das zusammen?
Naja, das große Ganze ist halt immer komplizierter geworden. Wissen Sie, das große Ganze ist, war am Anfang relativ simpel und am Ende ist es immer komplizierter geworden. Wissen Sie, Sie müssen bedenken, zunächst war Wirecard zunächst ein sehr europäisches Unternehmen, als ich begann habe, vielleicht ein deutsches Unternehmen. Und dann wurde es immer globaler. Das heißt also, wir haben Offices unterhalten in Dubai, in Asien, in Indonesien, in Russland, in Brasilien, in den USA. Das heißt, das große Ganze zu sehen, ist natürlich unglaublich schwierig, wenn Sie überall auf der Welt Offices haben und überall auf der Welt unterschiedliche Plattformen, Lösungen, Kunden, und das ist, es ist, Sie sehen ja, dass es auch Bilanzprüfern kaum möglich war und auch Leuten, die sich professionell mit der Wirecard beschäftigt haben, denen ist es kaum möglich gewesen zu durchschauen, wie das System Wirecard funktioniert. Ja. Und wie ich das vorhin schon gesagt habe, wenn man tatsächlich sowas aufsetzt, was da offensichtlich gelaufen ist, dann, und das zieht man über so viele Jahre, auch unter hohem Druck von Medien, durch, ja. Und selbst Whistleblower, die sozusagen interner weitergeben, können sich da nicht durchsetzen mit ihrer Darstellung, dann haben sie da wirklich eine Geschichte, die nicht leicht zu durchschauen ist. Mhm, ja. Und es wurde halt mit der Zeit immer komplizierter gemacht. Das Third-Party-Business, was ja sehr stark in der Diskussion ist, das hatte ich schon gesagt, das lief überhaupt nicht über unsere Systeme. Mhm. Das heißt also, kein Mensch oder Wirecard wusste, worum es sich da wirklich handelt. Also kein Mensch, muss ich jetzt mal einschränken. Also Jan wusste natürlich und ein paar andere, worüber es sich da handelt. Aber dieser Kreis, das sind dann halt vielleicht 5 bis 10 Leute, die da wirklich eingeweiht waren.
Okay. Die Financial Times hat ja dann Monate, bevor es zu diesem Crash kam, schon über die Ungereimtheiten bei Wirecard zu schreiben begonnen. Was hat das in Ihnen ausgelöst? Das war circa ein Jahr vorher, wo die Financial Times dann begonnen hat, sich die Bilanzen ein bisschen anzuschauen, zu sagen, da stimmt was nicht, das passt alles nicht zusammen. Haben Sie dann Verdachtsmomente gehabt oder wischt man das weg, weil man so im Unternehmen verfangen ist, dass man sich das auch ein bisschen schön denkt?
Also ich denke schon, und das muss man auch selbstkritisch sagen, dass man sich die Dinge immer etwas schön denkt, wenn man da drin ist. Die Wirecard hat ja eine lange Geschichte gehabt von Angriffen. Die hat jetzt nicht mit der Financial Times begonnen, sondern wenn ich das richtig erinnere, gab es den ersten medialen Großangriff 2008. Ja. Dann gab es den Zatara-Report ein bisschen später. Und jedes Mal war das Schema eigentlich gleich. Ja. Es gab einen großen, umfassenden Angriff, der im Grunde darauf zielte, dass die Wirecard Erträge aus zweifelhaften Quellen zieht. Dann ist sozusagen der Aktienkurs runtergebrochen. Die Wirecard hat immer sehr aggressiv reagiert in Pressestatements. Und dann ist die ganze Geschichte, ich will nicht sagen im Sande verlaufen, aber hat halt keine Auswirkungen gehabt. Ja, also aus jeder dieser Krisen ist die Wirecard wieder hervorgegangen. Ja, und es ist eigentlich nichts hängen geblieben. Und das war so das, was die Mitarbeiter so gefühlt haben, war, wir werden halt von allen Seiten angegriffen, aber es bleibt im Grunde, enden all diese Geschichten immer gleich. Okay. Ja, und das ist auch Dan McCrum hat, glaube ich, im Jahr 2015 schon angefangen, Artikel über Wirecard zu schreiben. Und im Grunde hat das ja wirklich sehr, sehr, sehr lange gedauert, bis sich dann endgültig was verfangen hat. Ja. Und auch da war es so, wenn man jetzt mal die Stimmung in den Unternehmen ansieht, unmittelbar vor der Veröffentlichung oder der Nichtveröffentlichung des Geschäftsberichts, war ich auch in Meetings, wo mit Vorstandsbeteiligung, wo gesagt wurde, wir werden das Testat von Ernst & Young bekommen. Ja? Also der Vorstand selbst hat jedenfalls nach außen signalisiert, dass es keine Probleme geben wird.
Und das war immer souverän und das war immer überzeugend oder gab es da Nervosität?
Nein, also aus meiner Sicht war das unglaublich souverän. Ich berichte ja in dem Buch auch über eine interne Veranstaltung, eine Townhall, eine digitale Veranstaltung, in der Jan Marschalek aufgetreten ist und sozusagen das Ergebnis dieser ganzen Testate und Auditprozesse beleuchtet hat. Und wenn man das gesehen hat, dann war man hundertprozentig, also war man halt überzeugt davon, dass all das wirklich stattgefunden hat in der Klarheit und in der Konsequenz, in der Jan, Markus und auch Susanne das dargestellt haben.
Okay. Wie muss man sich die Firmenkultur vorstellen? Da gibt's ein paar oberste Chefs, die ihr eigenes Süppchen kochen, und dann gibt's tausende Zuarbeiter, die wenig Ahnung haben, was tatsächlich vorgeht. Ist das und auch wenn Sie die Firmenkultur beschreiben, war das amikal? Gab's da viel Druck von oben? Gab's da ein starkes Leistungsbewusstsein? Wie würden Sie die Firmenkultur von Wirecard?
Also ich glaube schon, dass es ein sehr starkes Leistungsbewusstsein gab. Es gab ja, das darf man nicht vergessen, es gab ja etliche Kunden, die wirkliche Transaktionen abgewickelt haben, die gar nichts mit dem von Ihnen beschriebenen Transaktionen zu tun hatten. In Österreich ist die ÖBB, in Deutschland ist es Aldi, in England ist Revolut. Also relativ viele hochperformante Kunden mussten ja abgewickelt werden. Ja, die haben ja wirkliche Transaktionen oder Transaktionsvolumina produziert, und die mussten entsprechend umgesetzt werden. Das heißt, das ganze Unternehmen ist ja nicht nur auf Schall und Rauch gebaut, sondern es gab tatsächliche Kunden, und aus meiner Sicht war das Hauptproblem dieser Kunden, dass man halt mit konkurrenzlosen Preisen da reingegangen ist, um diese Kunden zu gewinnen, aber oft auch nicht diese, ja, ich würde jetzt das technische Portfolio hatte, um diese Kunden zu bedienen. Das heißt, viele Mitarbeiter haben wirklich mit unglaublichem Einsatz alles getan, damit diesen Kunden wirklich ein funktionierendes System zur Verfügung zu stellen.
Da gab es echte Arbeit.
Da gab es eine Menge Arbeit, und das kann ich Ihnen sagen, weil es auch sehr viel, was wir benennen, Forward-Selling gab. Ja, also wenn ein cooler Kunde vorbeikam, den Jan und Markus unbedingt wollten, dann wurden halt alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den zu bekommen. Mhm. Auch technologisch, ja, von der Plattform her, das eigentlich gar nicht möglich war, ja, haben dann die Leute wirklich alles getan, dass am Ende des Tages Transaktionen darüber liefen, und es waren Milliardentransaktionen. Keine Milliardenumsätze, ganz offensichtlich, aber hunderte von Milliardentransaktionen, die letztendlich über die Plattform abgewickelt worden sind.
Man spricht immer von diesen 1,9 Milliarden, die verschwunden sind oder die es nie gab oder wie auch immer. Aber eigentlich geht es um viel mehr als das. Es geht um ein Sittenbild eines Hightech-Digitalunternehmens. War Ihnen zu keinem Zeitpunkt klar, dass das alles einmal implodieren wird und zusammenbrechen wird?
Ich glaube, dass also mir war nicht klar, dass es implodieren wird und zusammenbrechen, aber mir war klar, dass die Story nicht so funktionieren kann, wie das nach außen dargestellt wurde. Es war klar, dass dieses Drittpartnergeschäft, ja, eine völlige, also für mich völlig undurchschaubar war. Ja, also was für Händler sind das? Was für ein Geschäft ist das? Warum ist das so hochperformant? Warum wickeln die so viele Transaktionen? Warum kommt dafür so viel Umsatz? Sie müssen sich ja vorstellen, da ist eine Wirecard, das sind 5700 Leute, ja. Die arbeiten an realen Kunden, die ich gerade schon beschrieben habe, und machen auch realen Umsatz, wenn auch nicht in der Höhe, wie man sich das erwünscht hat. Ja, und dann hat man relativ kleine Drittpartnerunternehmen, also vergleichsweise kleine Drittpartnerunternehmen, die machen was ganz anderes und erzielen halt ganz andere Profits. Und von diesen Umsätzen kommt auch noch eine Menge Gewinn rüber. Ja, ist ja wirklich, also mir war schon klar, also ich weiß nicht, worum es da geht, aber es ist schon erstaunlich, dass das funktioniert.
Wie würden Sie einem Profiler die Persönlichkeitsstruktur von Jan Marschalek beschreiben?
Oh Gott. Ja, also ein Profiler, die Persönlichkeitsstruktur, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass Jan wirklich, also ich glaube zum einen, ich habe, glaube ich, nur eine Seite von Jan Marschalek kennengelernt. Wissen Sie, das ist die eine Seite, die, ich habe nicht sein Prunkschloss in der Prinzregentenstraße betreten. Er war auf der anderen Seite auch nicht in irgendwelche Geheimdienstgeschichten eingeweiht. Das heißt, ich habe eine Seite gesehen. Aus meiner Sicht war dieser Jan sehr, sehr stark strukturiert, hochintelligent, super freundlich. Jan Marschalek, das ist halt der Typ, der, wenn Handwerker irgendwo rumlaufen, der denen mit großer Geste die Tür aufmacht, perfekte Manieren, hervorragendes Englisch, in jeder Situation eigentlich den passenden Spruch auf dem Lippen.
Sympathisch.
Sehr, sehr souverän.
Sympathisch?
Sehr sympathisch auch, ja. Ich glaube, das muss man sagen. Also er hatte wirklich, darf man das bei Ihnen sagen, diesen österreichischen Charme.
Ja, die Deutschen mögen das, wir wissen es.
Ja, ne, aber ich glaube, das hat man auch so international sehr gemocht. Etwas, was der Markus Braun zum Beispiel nicht so hatte. Okay. Also jedenfalls in meiner Kommunikation war der deutlich zurückhaltend. Jan war schon so auch ein Lebemann natürlich. Dazu sagen. Aber sein Problem war, wie ich das im Buch beschreibe, also jedenfalls aus den Projekten, die ich verfolgt habe, war letztendlich, dass seine Aufmerksamkeitsspanne sehr, sehr gering war. Das heißt also, er hatte die richtigen Ideen, ja, und hatte vielleicht auch die richtigen Gedanken dazu und er war auf der richtigen Spur, wo die Zukunft des Bezahlens hingeht. Aber wissen Sie, die richtigen Ideen zu haben, ist die eine Sache, das dann wirklich umzusetzen, operativ.
Ja, das ist die echte Arbeit, genau.
Und das hat er, also da hat er nicht so viel Spaß dran gehabt, sagen wir das mal vorsichtig. Okay. Das heißt, also viele von den hochfliegenden Plänen von ihm sind dann letztendlich nicht die sind halt gar nicht zum Fliegen gekommen, weil sie dann versickert sind. Er hatte auch nie ein Team, er war auch nie ein Teamplayer. Er war sehr alleine unterwegs. Okay.
Muss Österreich und seine Politiker vor ihrem Buch zittern? Das kommt am 8. Februar raus. Gibt es da Dinge drin, wo sie glauben könnten, dass es ein bisschen das Land erschüttert?
Nein, dafür ist meine Sympathie zu Österreich viel zu groß, dass ich das Land erschüttern will. Und ich habe auch ehrlich gesagt mit der österreichischen Politik wenig zu tun gehabt. Das war ein Bereich. Also wie beim Jan war das so über. Also meine Meinung beim Jan war, dass er ehrlich gesagt immer global gedacht hat. Mhm. Ja, also in den Gesprächen, die ich hatte, ging es immer um große Unternehmen aus China, aus den USA, die er sehr bewundert hat, wissen Sie, Social Media Konzerne, Apple, Facebook, Google, da hat er immer hingeschaut. Für mich hatte er nie über die österreichische Politik oder sowas geredet. Es war nie das Thema von ihm. Ich hatte so das Gefühl, dass er immer auf das größere globale Bild schaut. Das hat ihn interessiert. Dasselbe ist mit Markus Braun. Der Markus war deutlich stärker interessiert an der österreichischen Politik. Er hat wohl auch Verbindungen zu Sebastian Kurz gehabt. Er hat sich stärker mit Politik beschäftigt in Österreich, das hat man gemerkt. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass er irgendwann eine Position in der österreichischen Politik anstrebt. Er hat sich immer als sehr liberale Figur dargestellt. Er hatte immer wieder Ideen über, Steuern und sowas gehabt. Also ich hätte mir vorstellen können, ich hätte mich nicht gewundert, wenn er an irgendeinem Punkt gesagt hätte, dass er eine politische Position sucht in Österreich. Das hätte mich nicht gewundert. Okay. Konkret hat er das aber nicht gesagt. Okay. Ja. Insofern wird das Buch nicht die österreichische Politik füttern, hoffe ich. Mhm. Ja.
Glauben Sie, werden die Herren Braun und Marschalek Ihr Buch lesen? Und was glauben Sie, werden Sie darüber denken?
Ja, ich bin sicher, dass der Kollege Braun mein Buch liest, aber der wird natürlich sofort denken, ruft einen Rechtsanwalt an, nehme ich mal an, und schickt eine einstweilige Verfügung. Beim Kollegen Marschalek glaube ich auch, dass er das lesen wird. Wissen Sie, ich glaube, das ist jetzt meine persönliche Ansicht, ich glaube, dass den Jan Marschalek die aktuelle Berichterstattung über sich selber sehr gut gefällt. Okay. Wissen Sie, er wird so als eine Art omnipräsenter Superschurke dargestellt. Ich glaube, seine Mutter hat einem Magazin gegenüber gesagt, er wäre ein präpotenter Zampano.
Ja, genau, im Spiegel war das ein großer Artikel, da war er ja auch Cover.
Ja, ein großer Artikel, da haben sie sehr gelacht. Aber im Grunde wird er jetzt wahnsinnig überhöht, was er alles getan hat. Sie müssen immer denken, also der Mann hat ja auch nur 24 Stunden gehabt. Um diese ganzen Geschichten umzusetzen. Und ich glaube, im Grunde gefällt ihm das. Ja, im Grunde ist das jetzt so eine Art James-Bond-Charakter geworden. Und ich ziehe natürlich ein bisschen auf so Normalmaß runter, ja, weil so cool war er dann am Ende doch nicht. Und das wird ihm nicht gefallen.
Okay. Ich habe im Kurier dann auch im Zuge seiner Flucht eine Geschichte geschrieben über Manager, die geflohen sind. Und die allermeisten tauchen ja wieder auf, aus den unterschiedlichsten Gründen. Weil sie es nicht mehr aushalten, weil sie gesundheitliche Probleme bekommen, weil sie sich auch wieder zeigen wollen und ein normales, unter Anführungszeichen, normales Leben leben wollen. Glauben Sie, werden wir den Jan Masalek jemals wieder zu Gesicht bekommen?
Wissen Sie, also rein gefühlsmäßig würde ich sagen, absolut. Weil so wie ich den Jan kennengelernt habe, war er sehr versessen auf Kommunikation. Ja, das war halt ihm extrem wichtig, dass das Telefon die ganze Zeit geläutet hat, dass der Messenger, Telegram die ganze Zeit angekommen ist. Er war halt sehr, sehr, sehr affin im Mittelpunkt von Kommunikationsverläufen zu stehen. War es vielleicht, wenn Sie so wollen, ist das seine Schwäche, wo er auch immer ist, ja. An einem gewissen Punkt wird er versuchen, die solche Systeme auch wieder aufzubauen. Das könnte dazu führen, dass er wieder auftaucht. Ich weiß es nicht. Also ich teile Ihre Ansicht auch. Ich habe mit Ihnen, glaube ich, in Ihren Artikel auch durchgelesen und ich habe dann auch ein bisschen selber recherchiert, weil es mich interessiert hat. Ja, es sind schon viele verschwunden, aber die meisten sind irgendwie wieder aufgetaucht. Genau. Ja. Wie Sie sagen, man macht kleinere Fehler, man kommuniziert wieder mit der Familie, wie auch immer. Prognosen kann ich hier nicht treffen. Es gibt auch einige.
Wie glauben Sie denn, schaut sein Tag im Moment aus?
Ich habe keine Ahnung.
Ich habe keine Ahnung.
Was ich nicht glaube, und das habe ich jetzt auch schon öfters gesagt in anderen Medien gegenüber, ich glaube persönlich nicht, dass er in Russland ist. Ich glaube nicht, dass er, das ist für ihn eine Einbahnstraße. Wissen Sie, er ist eigentlich jemand gewesen, der diese eigene Bewegungsfähigkeit unglaublich geschätzt hat. Ja, dass er jetzt auf einer Datsche sitzt,
in einem dunklen Loch und die Vorhänge vorzieht, nicht.
Ja, das also kann ich mir schwer vorstellen.
Okay. Auch, ja, dann lieber die philippinische Insel.
Ja, vielleicht werden wir es irgendwann erfahren, ja. Aber
ich habe eine lustige Frage für Sie. Ist es eine Ironie des Schicksals, dass Jan Masalek bis zu seinem Ende oder bis zu seinem Fluchtende nur noch echtes Bargeld verwenden kann?
Das hat er nicht gemacht. Also, Sie meinen, dass er jetzt nur noch Bargeld verwenden kann? Ja. Es gibt ja viele Leute, die sagen, er hat früher immer Bargeld verwendet. Mhm. Das muss ich sagen, das sind so Legenden, weil das hat er nie gemacht. Er hat immer mit seiner schwarzen MX gezahlt.
Aber die erste Regel für Menschen auf der Flucht ist es, Bargeld only.
Jetzt müsste er mit Bargeld zahlen. Ja, das wäre natürlich total ironisch, weil er hat Jahre seines Lebens wirklich ernsthaft drauf verwendet, das Bargeld aus dem Kreislauf zu verbannen. Das hat einen ironischen Twist, habe ich es noch gar nicht gesehen. Ja. Aber ich glaube, wenn ich das richtig verfolge, dass er jetzt, also es gibt ja viele Medien, die sagen, er hat sehr, sehr stark auf Bitcoin gesetzt, was ja auch digital wäre.
Okay. Aber was halten Sie persönlich von Kryptowährungen wie Bitcoin? Wird das auch einmal alles komplett implodieren?
Oh Gott, wenn Sie mich früher gefragt hätten, hätte ich das wahrscheinlich schon gesagt. Ich glaube, dass das im Moment eine Sache ist, die sehr nischig ist, ja, die hochspekulativ ist. Ich glaube schon, dass es Bereiche geben wird, in denen Blockchain-Technologie relevant ist, weil man sozusagen ganze Datensätze immer weiter durchschleift. Das heißt, es entsteht mehr Transparenz. Ob wir nur mit solchen Währungen zahlen, das weiß ich nicht. Aber wir haben relativ viele Lösungen auch im B2B-Bereich gesehen, wo vernetzte Datenbanken durchaus Sinn machen.
Okay. Zwei Abschlussfragen habe ich für Sie. Wir sind schon am Ende. Was haben Sie über die Jahre verdient und was haben Sie verloren?
Ach Gott, was habe ich über die Jahre verdient? Ja.
Sie können das natürlich auch im größeren Ganzen sehen, aber eine Zahl würde mich auch freuen.
Also ich habe, wenn man jetzt mal mein Gehalt ansieht, ich habe nicht so viel verdient, wie man gedacht hat. Die Wirecard galt in München nicht als Top-Zahler, wenn wir das gehaltmäßig sehen. Das heißt, wir haben auch keine Optionen gehabt. Das heißt, ich habe im ganzen Leben noch keine Wirecard-Aktie gehabt. Das ist relativ ungewöhnlich für ein Unternehmen und war in verschiedenen Einstellungsprozessen immer wieder ein Thema. Die Leute haben gesagt, ja, das kann ja gar nicht sein. Das heißt also, der finanzielle Verdienst war gar nicht so groß, wie die Leute denken. Was habe ich wirklich verdient oder was habe ich mitgenommen, ist ja vor allem das ganze internationale Geschäft. Wir haben sehr viele Projekte umgesetzt in Asien, in den USA, in verschiedenen Ländern. Und das ist natürlich so eine Erfahrung, sowas zu machen, die mir sehr gut gefallen hat und die mir natürlich auch bleibt. Ja. Was habe ich verloren? Ich glaube, dass ich so ein bisschen die Unschuld verloren habe oder nicht nur ein bisschen, sondern auch sehr, sehr stark. Ich glaube, dass die Wirecard nicht alleine ist in dieser Darstellung. Ich glaube, dass es auch in der Finanzdienstleistungswelt vielleicht viele oder einige Unternehmen gibt, die ja sowas wie eine Hidden Agenda haben, ja, und die damit auch durchkommen. Das heißt also, dieser Glaube daran, dass alles, was wir von außen sehen, wirklich das ist, was es dann auch im Inneren ist, der ist mir ziemlich abhanden gekommen. Mhm.
Herr Leo Grande, herzlichen Dank für dieses wirklich tolle Gespräch, das wir jetzt beide geführt haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihr Buch, das am 8. Februar erscheint. Wollen Sie kurz sagen, wie es heißt und in welchem Verlag es erschienen ist?
Ja, das Buch heißt Bad Company und erscheint bei Random House Pangein Books und erscheint am 8. Februar. Und Sie können es überall bekommen, wo man Bücher bekommen kann heute.
Ganz genau. Bad Company von Jörg Leo Grande ab 8. Februar in den Buchgeschäften. Es ist eine spannende Lektüre, ich kann sie empfehlen. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, Herr Leo Grande. Und wir hören uns hoffentlich wieder. Und dann geht's vielleicht wieder um Wirecard oder um was ganz anderes.
Ja, danke sehr. Es war ein tolles Gespräch. Danke sehr.
Das war ein Daily Podcast Spezial mit Jörn Leo Grande. Die Fragen hat Sandra Beierl gestellt. Wenn ihr auch weiterhin spannende Interviews hören wollt, dann abonniert uns doch gleich auf Apple Podcasts, Fire oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Besonders freuen wir uns, wenn ihr uns auch noch beim Ö3 Podcast Award nominiert. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Bis bald, passt auf euch auf, Elias Dadmesnik, over and out.